Wir müssen uns nur erstmal klar machen, dass dem so ist.
Habe ich gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht. Ja gut, vorher habe ich schon mal einen Vorführwagen aufs Dach gelegt.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schon immer so war.
Man war stolz bei der Firma, für die ich gearbeitet habe, dass ich gewonnen hatte, aber die weitere Nutzung für solche Dinge wurde mir untersagt.
Indem du auf deinen Körper hörst und es macht, was er gerne hätte.
Es ist wirklich mein größter Erfolg.
Heute bei mir zu Gast ein Ausnahmetalent, ein Mensch, der sich häufig am Limit befunden hat. Er war Rennfahrer, Pionier des Frankfurter Nachtlebens. Gemeinsam mit Partnern hat er ungefähr 120 gastronomische Betriebe geführt, davon über 50 parallel. Mit dem Helikopter flog er durch die Nacht von Club zu Club und pflegte einen exklusiven Lifestyle. War selbst ein Promi und natürlich auch von allen möglichen Promis umringt. In seinen Clubs tanzten Grace Jones, Stevie Wonder, Eros Ramazzotti, Boy George, Roger Moore, Niki Lauda und so weiter und so weiter. Willkommen, Gerd Schüler. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Die Freude ist auf meiner Seite.
Das ist doch schon mal wunderschön. Lieber Gerd, es war der 28. November 1978 und es war Mitternacht. Und da habt ihr zusammen, also du zusammen mit deinem Partner Michael Bresinger, das Dorian Gray am Frankfurter Flughafen eröffnet. Das war damals eine Diskothek im Untergeschoss des Terminal 1 und zwar Terminal C, wenn ich mich so recht erinnere. Zur Eröffnung habt ihr eine gedruckte Sonderauflage von Oscar Wildes Roman Das Leben des Dorian Gray verschickt.
Das Bildnis.
Oder das Bildnis, ja, das Bildnis, ja, genau. Ja,
das ist der Titel.
Ja. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Gray zu einem der angesagtesten Läden in Europa. Es gab ein Vorbild für das Dorian Gray. Das war das Studio 54 in New York. Und meine Frage an dich, wie war's? Hat das alles so geklappt, wie ihr euch das damals vorgestellt habt?
Also es lief ganz gut, muss ich sagen. Was Vorbild Studio 54 angeht, ich glaube, wenn wir das als Vorbild genommen hätten, hätte man nach 8 Tagen den Betrieb wieder geschlossen. Also Studio 54 war natürlich in vielen Dingen uns ähnlich, aber es lief dort eigentlich alles viel freier ab. Also da gab es ja überhaupt keine Tabus. New York zu der damaligen Zeit war auch, die Gesetze wurden da doch weitgehend umgangen. Und was da abgegangen ist, lief mir das eiskalt den Buckel runter, als ich dort war. Ich bin natürlich einige Zeit vor der Eröffnung unseres Betriebes bin ich da mal hingeflogen und was ich da erlebt habe, das war schon abenteuerlich. Aber es war spannend und sicherlich in einer so, wie soll ich sagen, gut behüteten Location wie den Flughafen hätten wir uns nicht so viel erlauben dürfen, wie sich das 54 erlaubt hat. Also auch Drogen wurden teilweise schon recht öffentlich verkonsumiert. Also das Erste, was ich erlebt habe, als ich es geschafft habe, reinzukommen, das war schon abenteuerlich, dass ich eben zwei aus der Gay-Szene sich gegenseitig mit so einem Glasröhrchen das Koks in die Nase geblasen haben, damit der Effekt schneller und heftiger eintritt. Ja, also ich meine, das sind Dinge, die sind wären undenkbar gewesen bei uns.
Das heißt also im Dorian Gray irgendwie, wie heißt es, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, da gab es dann nur den Rock'n'Roll oder die Techno-Musik?
Ja gut, die Techno kam erst später, aber als wir angefangen haben, natürlich, ich bin ich will nicht sagen, dass ich Spezialist für Drogen bin. Dazu habe ich zu wenig ausprobiert. Aber so eine Linie Koks ja, ist ja salonfähig. Ich meine, ich war mal auf der Yacht eines der ja, größten Europäers, ein Italiener, und da gab es außerhalb der Drei-Meilen-Zone gab es das Silbergefäß mit den Löffelchen, da konnte sich jeder ein Näschen nehmen. Und auch meine Freunde aus der, ja, wie soll ich sagen, aus dem Jet-Set, die richtig gut auch betucht sind und also ganz erfolgreiche, vermögende Leute, die haben sich da gern mal ein Näschen genommen, weil Kokain gehört zu der Gruppe, die sinneserweiternd sind, also die nicht sinnesverändernd sind, also die man noch kontrollieren kann, wenn man nicht zu viel davon verkonsumiert, wie mit Alkohol. Aber gut, ich will jetzt keinen Vortrag über Drogen halten, nee. Denn du hast alles studiert, was ich erfahren habe. Aus diesem Grund ja, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, was ich hier erzähle, ne?
Also ich habe es mit Drogen wirklich nicht auch so gehabt. Ich weiß, klar, von meinem Studium her und auch durch meine Praxis ganz viel darüber. Aber ich habe jetzt schon eine Frage an dich. Wenn du da unterwegs warst, hast du denn dann auch mal so eine Line, heißt das, oder so ein Näschen voll, hast du genommen oder warst du da sehr zurückhaltend?
Also was ich absolut verhindert habe, wo ich nie dran gelangt hätte, wäre eine Pille gewesen. Oder ich habe furchtbare Dinge erlebt und habe auch ein paar Freunde verloren, beziehungsweise deren Gesundheit ruiniert wurde durch das Einnehmen von eben Pillen, wo man nicht wusste, was drin war.
Heutzutage hat sich ja ganz viel geändert, aber früher war es schon so, dass eigentlich ja 80% der Männer in Diskos gegangen sind, um Frauen kennenzulernen. Und Anfang der 80er Jahre, da begann ja auch eine neue Ära, und zwar im Dorian Gray. Es war die elektronische Musik, der du die Plattform gegeben hast im Dorian Gray.
Ja,
siehst
gut,
du das so?
Wir haben der elektronischen Musik eine Plattform gegeben, das ist richtig. Aber ich muss da ehrlicherweise gestehen, es war von Anfang an nicht so mein Ding. Und wir hatten halt Mainstream, die klassische Musik. Und ich hatte ja, als wir das Cray aufmachten, hatte ich ja schon 10 Jahre Diskothekenerfahrung und habe mich da weitgehend am Publikum orientiert. Mein persönlicher Geschmack, der war da nicht so wichtig, weil wir wollten ja Erfolg haben. Und wir waren halt Mainstream. Wir hatten schon mal in Mannheim einen Betrieb, der hieß Kolosseum. Da wurde viel Underground gespielt. Und also wir hatten schon auf der ganzen Klaviatur der Sounds hatten wir operiert. Und dann natürlich, wie ich gesagt habe, in erster Linie die Läden am Laufen zu halten. Und dann kam die Techno-Schiene. Und ich meine, da war mein Partner, der gesagt hat, du, das sind zwei Leute, die wollten uns einen Vorschlag machen mit elektronischer Musik. Und dann sagt er, damit noch zu mir gesagt, erschreck nicht, die sind so ein bisschen, weil wir waren halt so, ja schon, ich will nicht sagen schickimicki, aber wir haben also schon darauf geachtet, dass im Grähe alle so ein bisschen gut, ich bin halt auch so ein Nachkriegstrümmerkind, ne, da waren noch Dinge angesagt, an die heute kaum noch einer denkt, und so habe ich dann halt auch dafür gesorgt, dass die Betriebe entsprechend geführt wurden. Und da kam halt mit der Techno-Schiene, wir haben uns das dann angehört und haben diese verlassene oder etwas, wir hatten eine Roller-Disco ich habe der Geschäftsleitung des Flughafens mal so ein Stück Parkkassenstraße abgeschwätzt, weil die nicht genutzt wurde. Und da haben wir dann das Dorian Gray erweitert und haben eine Rollerdisco reingemacht. Und die wurde toll angenommen und das ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen. Und als die Jungs kamen mit dem Vorschlag Techno, haben wir in diesem noch undergroundiger Bereich, wie das Gray schon war, haben wir dann die erste Techno-Keimzelle in Frankfurt eingepflanzt. Und ich muss dazu sagen, ich konnte es nicht beurteilen, aber die Musik hat ja dann einen Siegeszug angetreten. Und Frankfurt war, das sagen zumindest die Spezialisten, war fast ein Jahrzehnt lang weltweit mitführend in der Techno-Szene.
Sven Veth hat aufgelegt.
Ja, Sven.
Ja, Sven, was verbindest du mit ihm?
Ach, Sven ist ein reizender Junge und hat auch gerade für mein Buch ein nettes Vorwort geschrieben. Da fühle ich mich sehr geehrt und kann das Kompliment auch an ihn weitergeben. Er ist ein toller Mensch und ich glaube sogar, der hat in unserer Diskothek in Aschaffenburg im Allerdings zum ersten Mal aufgelegt, bevor er dann seinen Siegeszug angetreten hat. Und ich bin ein Fan von ihm.
Kann ich gut verstehen, weil ich kenne Sven Veth auch persönlich und von daher schön, dass wir beide ihn kennen. Am 31. Dezember 2000, also nach ungefähr 22 Jahren, stimmt, es ist echt eine lange Zeit gewesen, da ist das Dorian Gray zugemacht worden. Warum?
Also es gab einen Brand in Düsseldorf. Da sind 16 Leute verbrannt. Weil einfach...
In einer Disco oder was?
Entschuldigung, die sind nicht verbrannt, die sind erstickt.
Boah.
Und daraufhin wurde der Flughafen Frankfurt für 1 Milliarde D-Mark damals noch ertüchtigt mit Rauchabzügen, die vorher nicht da waren. Also wenn es Rauchabzüge gegeben hätte in Düsseldorf, wären die 16 Leute nicht erstickt. Also wurde der ganze Frankfurter Flughafen erweitert um diese Rauchabzüge. Wie gesagt, ich meine, das sagt schon die Summe, was da alles erforderlich war. Und das Dorian Gray hätte 1,2 Millionen gekostet. Und man hat uns gefragt, wollt ihr das? Wenn nicht, können wir den Mietvertrag beenden. Und wir haben dann gesagt, das ist uns zu viel, 1,2 Millionen. Und dann hat der Flughafen bis auf 400, also wir sollten noch 400 zahlen. Und das hätten wir auch gekonnt. Aber ich habe dann, einer meiner großen Fehler im Leben, den dritten Schritt immer vor dem zweiten zu machen. Ich habe schon wieder andere Läden im Blick gehabt und wir haben ja so viel Neues und Ideen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das Dorian Gray ist jetzt auch in die Jahre gekommen. Habe ich meinen Partner angerufen, habe gesagt, du, im Büro in Mannheim, habe ich gesagt, du Michael, verdienen wir noch Geld in einem Dorian Gray? Na, sagt er, du, ich guck mir es mal an. Ein paar Tage später rief er mich an, sagte, du, es geht gerade so auf. Dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns die Hütte zumachen. Wir haben jetzt Erfolg und es läuft zwar noch, aber wer weiß, wie es weitergeht. Und gut, dann haben wir zugemacht. Das war ein Riesenfehler, weil im Nachhinein haben wir festgestellt, das Krähe hat mein Auto bezahlt. Und wir hatten, und hat Michaels Auto bezahlt und wir hatten ordentliche Kaleschen, die also schon vierstellig in der Leasingrate waren. Das Gray hat meine Sekretärin bezahlt, das Gray hat seine Sekretärin bezahlt, das Gray hat sein Haus abbezahlt, das Gray hat mein Haus abbezahlt. Also wir haben da immer eine Miete in Anrechnung gebracht für Büros. Wir hatten also plötzlich, als das Gray zu war, 50 Mille, damals noch D-Mark mehr auf der Uhr. Es war ein Fehler, ja. Aber auf der anderen Seite ist es zur Legende geworden dadurch.
Denke ich auch. Also wenn es gerade an so einem Höhepunkt vielleicht dann beendet wird, war es dann vielleicht doch kein Fehler?
Alles gut.
Genau.
Ende gut, alles gut, kann man sagen.
Ja, du hast vorhin noch gesagt, dass du ein Kind bist, mit so bestimmten Werten zur Welt gekommen. wo du gesagt hast, das habt ihr auch in das Dorian Gray reingebracht. Hast du da was ganz Bestimmtes, an was ganz Bestimmtes gedacht?
Ja gut, ich bin so ein Nachkriegstrümmer, Halbwaisenkind. Genau. Nicht furchtbar, aber doch in relativ ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und da, ich würde mal sagen, da prägen einem ein bisschen die frühen Jahre, wenn es einem dann gelingt, doch plötzlich zum Establishment zu gehören und irgendwann ist man dann auch mal Business Class geflogen oder First Class und als die Taler dann etwas üppiger wurden, aber man hatte doch einen riesen Respekt und es hat das Leben doch schon weitgehend geprägt auch, ja.
Den Respekt?
Ja, ganz super. Grundsätzlich. Hm. Es sind gewisse Werte dann, die sind geblieben, ja, die heute nicht mehr diese große Rolle spielen. Heute ist ja vieles viel lässiger und nicht mehr so gewünscht und gelebt. Und da bin ich halt noch so ein bisschen die alte Schule. Ich bin halt sehr zaghaft. Ich war im Bauch meiner Mutter, als sie in den Luftschutzbunker gerannt ist. Und als ich auf die Welt kam, ich glaube, ich war noch keine 10 Jahre alt, ich war schon 10 Jahre alt und konnte nicht über eine Brücke gehen, obwohl es ein Geländer gab, ohne an der Hand meiner Mutter zu sein. Deswegen dann auch irgendwann musste ich mich mal von dieser Angst befreien und habe ja dann Rennsport und Heli-Fliegen und so weiter.
Da kommen wir gleich zu.
Das waren alles Maßnahmen, um da aus dieser Nummer rauszukommen, dieser kleine ängstliche Hosenscheißer zu sein.
Du bist mit 15 bist du von zu Hause weg, ist das richtig?
Damals war es ja üblich, man hat sich an die Autobahn gestellt und ist losgetrampt. Und dann, ich habe ja eine Kfz-Mechanikerlehre gemacht. Das war ganz lustig, hat mich aber nicht befriedigt. Danach musste ich erstmal, damals gab es so einen Matchsack. Das war so ein komischer Beutel, da hat man alles reingepackt und dann hat man sich an die Autobahn gestellt. Und es lief hervorragend. Eine sehr günstige Form des Reisens, die es heute in der Form nicht mehr gibt. Und bin dann nach Paris, da bin ich 6 Monate geblieben.
Und dann war das mit dem Rennen? Wann kam das mit Le Mans?
Ich bin ja dann, als ich in Paris war und zurückgekommen bin, da habe ich dann so ein bisschen gejobbt. Und dann habe ich auch Autos verkauft als Autoverkäufer und dann bin ich mal mit einem Vorführwagen an so einer Geschicklichkeitsfahrt, also so in so einem Slalom teilgenommen und habe da gleich alles abgeräumt und dann habe ich gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht. Ja gut, vorher habe ich schon mal einen Vorführwagen aufs Dach gelegt. Im Verkehr, aber als ich zu schnell irgendwo...
Waren das deine Autos?
Nein, das war auch war kein Vorführwagen, es war ein Werkstattwagen, das war nicht ganz so schlimm. Man hat mich dann nicht gleich rausgeworfen, aber es war trotzdem etwas peinlich. Und also wie gesagt, man war stolz bei der Firma, für die ich gearbeitet habe, dass ich gewonnen hatte, aber die weitere Nutzung für solche Dinge wurde mir untersagt.
Und wie ging es dann weiter? Also du bist ja wohl auch dann wirklich Rennen gefahren.
Ja, damals war es noch ganz anders. Da konnte man noch mit einem kleinen Auto einsteigen. Ich habe dann so einen kleinen NSU Prinz erworben. Für den hat meine Mutter, die als Kontoristin gearbeitet hat, also wir hatten wirklich kein Geld, die hat dann gebürgt, hat 5.000 D-Mark gekostet. Und da habe ich meine ersten Rennen bin ich da gefahren am Berg. Aber ich muss sagen, ich hatte immer Menschen, die mich irgendwo irgendwie unterstützt haben. meine, außer meiner Mutter natürlich. Und da bin ich auch sehr froh darüber, weil die konnte ihr ganzes Leben lang stolz auf mich sein. Und mein Waterloo und was es auch mal an negativen Dingen gab, das hat sie dann Gott sei Dank nicht mehr miterlebt. Aber das war mir ein Herzensbedürfnis. Diese Frau war immer glücklich und stolz auf ihren einzigen Sohn. Ja. Weil ich war ja der Mann im Haus. Mein Vater ist ja gefallen, als ich 3 Jahre alt war. Ja.
Wie lange bist du Rennen gefahren?
Ich bin gefahren von Anfang der 60er bis 1973.
Und warum hast du aufgehört?
Also ich war zum Schluss nochmal in einer Klasse unterwegs, die damals die Einstiegsklasse für die Formel 1 war. Das war die Super V. Das hat mein Freund Günter Schmidt, der damals die Firma ATS besessen hat, der hat mir ein Auto hingestellt, mit dem ich plötzlich vorne mitgefahren bin in dieser Super V-Klasse. Und ich habe mich dann auch bei einem meiner letzten Rennen noch mit einem dieser erfolgreichsten, der dann in die Formel 1 gekommen ist, aber leider tödlich verunglückt ist, gleich bei einem der ersten Rennen, ein Österreicher, Helmut Koenig. Mit dem habe ich mich bei einem meiner letzten Rennen, da habe ich dann mich auch entschlossen aufzuhören, duelliert. Es war am Nürburgring. Da hatte ich Pole Position, lag auch in Führung und da war noch so ein paar nasse Flecken, da hat es vorher geregnet und ich war ein bisschen Unaufmerksamkeit, habe mich gedreht und der Helmut ist in mich reingefahren und hat dadurch wohl die Europameisterschaft verloren. Und das gab mir zu denken, weil ich am Vorabend nach dem Training in einen meiner Läden gefahren bin. Damals hatten wir eine Diskothek im Neckartal in Mosbach und da gab es Ärger. Und da hat man mich verzweifelt angerufen und da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin da hingefahren und blieb da eine Weile, bin dann zurückgefahren und war wohl am nächsten Tag nicht so fit, wie ich hätte sein sollen. Und das gab mir dann doch schon zu denken. Und dann, ich war damals auch schon über 30 Jahre. Das war für ganz vorne mitzufahren, das war damals zwar noch kein nicht das Problem, wie es heute ist, aber ich habe dann doch mich entschlossen für die geschäftliche Laufbahn und den Rennsport dann doch nicht bis zum vielleicht sogar bitteren Ende aus zu kosten. Erfahrungen habe ich ja, was Bitterkeit angeht, habe ich ja Gott sei Dank mit glücklichem Ende schon in 1968 erlebt, als ich mich in Monza abgeflogen bin und mit einem doppelten Rückenwirbelbruch knapp an der Querschnittslähmung vorbei dann schon mal ein Jahr lang oder fast ein Jahr lang außer Gefecht war. Deswegen war es dann schon gut, dass ich aufgehört habe.
Du hast also ständig letzten Endes auch Entscheidungen für dein Leben getroffen, die auch immer wieder Neues gebracht haben. Und wenn ich mir das so anschaue, dann alles, was so gekommen ist, war ja dann auch wieder ultra spannend gewesen. Und stimmt es, dass du mal irgendwann auf einer Burg auch gelebt hast?
Nee, auf einer Burg. Wir
oder
haben
am Schloss Baden. Oder irgend...
Nein, wir haben... Nein? Wollte nur sagen, dass mein Credo Break-up, Make-up und den dritten Schritt vor dem zweiten, den ich oftmals gemacht habe, das hat sich in vielen Dingen nicht segensreich ausgewirkt. Mhm. Aber ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich einmal diesem Credo nicht gefolgt bin. Das ist einer meiner größten Erfolge, dass meine Tamara bei mir geblieben ist. Da bin ich wirklich konstant geblieben und nachdem, was ich alles angestellt habe, bin ich wirklich glücklich, dass diese Frau heute noch bei mir ist. Und ansonsten habe ich halt würde schon sagen, erfolgreiche Pfade verlassen, weil mich einfach das Neue so gereizt hat. Mhm. Und jetzt zum Leben auf einem, auf einer Burg oder in einem Schloss oder wie auch immer. Es war kein richtiges Schloss. Es ist das heutige Kronenschlösschen in Hattenheim.
Also ein Schlösschen.
Habe ich mal erworben und ja, mit viel Liebe angefangen umzubauen. Und ja, viel Spaß gehabt. Die Models aus New York sind über Frankfurt geflogen. Gut, damals gab es auch noch die Pelzmesse. Und dort haben sehr viele prominente Leute auch gewohnt. Und ja, irgendwann habe ich aber gedacht, nee, ein fester Sitz, das ist noch nicht das Richtige, weil damals hatten wir dann schon eine ganze Weile das Dorian Gray, hatten dann den Perkins Park in Stuttgart dazu bekommen. Und dann kam diese riesige Herausforderung, ein sehr interessantes Objekt im Milliardärsdomizil Staat zu führen. Und plötzlich war das Magic Castle, so hatte ich das Haus damals getauft, war da nicht mehr so interessant und dann habe ich mich irgendwann auch davon getrennt.
Ich muss dich jetzt einfach was zu deiner Frau fragen. Ihr seid ja heute immer noch zusammen.
Ja.
Wie lange?
66 haben wir geheiratet, ja.
Das sind ja fast 60 Jahre.
Ja, ja, ja.
Und deine Tamara, du sagst, es war für dich das größte Glück.
Meine Alte ist der Hammer. Mehr, anders kann man das nicht formulieren. Du hast sie ja kennengelernt. Mhm. Das ist unfassbar. Also es ist wirklich mein größter Erfolg. Und ich habe viel angestellt. Aber sie ist halt ein Fischlein. Ne? Sie hat auch übermorgen wird sie 75. Und so ein Fischlein, wenn man das mal in den Klamotten hat, das kriegt man nicht mehr raus. Ne? Das bleibt dann immer irgendwo hängen. Aber so sind die Fische. Ne? Also für mich das größte Glück meines Lebens, muss ich wirklich sagen. Und klar, und heute lebe ich ja von zwei Frauen liebevoll umsorgt. Auch mein Töchterchen ist wieder zu uns zurückgekehrt, nachdem wir ihr in unserer Jet-Set-Hochzeit die tollsten Junggesellen dieser Welt vorgestellt haben. Prinz Albert mit den Grimaldis waren wir essen, aber Gabi war nicht interessiert an dem damals ein bisschen mit viel Pickel ausgestatteten jungen Mann. Und irgendwann hat sie den Tommy Steiner angeschleppt. Ich musste mir dann jeden Morgen seine Musik anhören. Meine Frau war sofort solidarisch und hat dann nur die Fischer von San Juan aufgelegt. Und ja gut, die Ehe hat nicht so lange gehalten. Dann kam der zweite, nachdem die erste Ehe noch 150.000 oder 200.000, weiß ich nicht mehr, D-Mark gekostet hat. Wir haben ein Riesenfest veranstaltet im Dorian Gray mit die Limos, sind in den Dom gefahren, den Frankfurter Dom. Und dann, als dann nach 2 Jahren Schluss war, habe ich ja mal den leisen Vorwurf gemacht. War ein teures Abenteuer, 2 Jahre und dann, das nächste Mal kam der Anruf, hallo Mami, hallo Papi, sind noch über Las Vegas geflogen, haben geheiratet, $17,25 hat es damals gekostet. Und das war die zweite Ehe, die hat auch nicht so lang gehalten. Und dann gab es noch eine dritte Liaison meiner Tochter, da gab es dann auch, es gab 2 stattliche Enkel, das ist das Positive, ich liebe sie beide. Und das beide größer als ich, also alle fast 2 Meter. Das ist das Positive. Und wenn ich ihr heute, wie gesagt, wir leben ja fast Door an Door, wenn ich ihr heute den Vorwurf mache, dass wir ihr die tollsten Männer dieser Welt vorgestellt haben und dann kommt lapidar die Entgegnung, ja, Papi, so einen wie dich habe ich halt nicht gefunden.
Das tut gut, oder? Das tut gut.
Ja, geht rein wie Öl, sag ich mal. Ne?
Deine Tamara hat mit dir schon auch viel ausgehalten, oder?
Ich bin so ein, wie soll ich mal sagen, ich liebe charismatische Menschen und ich habe immer versucht, mich mit charismatischen Menschen zu umgeben und habe viele kennengelernt, habe 2 ganz enge Freunde, das sind für mich die größten Charismatiker. beide nicht sonderlich reich. Ich habe also festgestellt, die Leute, die sehr charismatisch sind, die sind nicht so verbissen, denen fliegt alles zu und meistens auch nicht so vermögend. Aber ich habe sicherlich auch ein bisschen Charisma, aber ich habe gemerkt, im Schlepptau eines richtig charismatischen Menschen tut man sich viel leichter. Ja, es geht alles so leicht und da gehört meine Tamara dazu. Ja, also ich meine, wir waren auf der Hochzeit vom Karl Lauterbach, nicht Karl Lauterbach, ne, wie heißt der Schauspieler? Entschuldigung, jetzt komme ich in den
von,
Lauterbach.
Von dem Lauterbach.
Der Heiner Lauterbach.
Heiner, genau.
Der Heiner, unser Freund Heiner, hat geheiratet. Es war eine Hochzeitsfeier, also nach der Trauung gab es dann ein Essen in München. Und wir sind ein bisschen später gekommen, weil wir sind noch, es hat geregnet, wir sind mit dem Taxi, sind wir dann dahin gefahren und da waren alle schon am Suppelöffeln. Da sind wir da an unsere Plätze gebracht worden. Da steht der Werner Baldassarini, auch ein bekannter Mann aus der Modewelt, der ein eigenes Label dann auch hatte. Und das gibt es ja immer noch, Baldassarini. Damals war er wohl der Boss von Boss. Also der Bus von Hugo Boss, da stand auf, inmitten dieser Stille, als alle Supergelöbel haben, geht auf Tamara zu und sagt, Tamara, wenn du kommst, geht die Sonne auf. Und das charakterisiert wirklich meine Tamara. Ja.
Es gab ja auch in deinem Leben durchaus Momente, die nicht ganz so erfolgreich waren. Ich würde gern jetzt mal den Bezug nehmen zu deiner Gesundheit. Gab es da einen Einschnitt bei dir?
Ja, Gott sei Dank gab es den. Ich bin als ich so furchtbar abgeflogen bin in Monza, hatte ich ja das Glück. Ich hatte einen Fan, der ist meistens mit mir auf die Rennen gefahren, wenn mal was passiert. Ich meine, damals war es halt gefährlich. Ja, ich war deutscher Meister am Berg und war auch so eine Art Spezialist für Bergrennen. Und da waren immer so 120 Teilnehmer und da gab es mal 6 Rennen. Also die Saison waren immer so 10-12 Rennen, das waren die Meisterschaftsläufe. Und da gab es eine Saison, nach 6 Rennen gab es jedes Mal einen Toten. Und damals. Und da hat man schon gedacht, ich hatte immer gutes Material, ich bin da sehr schnell zum Werksfahrer geworden. Da war es dann die Gefahr, dass man umkommt, die war dann nicht mehr so groß. Aber dieser Dr. Rodenfelder ist leider auch schon früh verstorben. Das war ein Fan von mir und der war immer dabei. Und in Monza war er mal nicht dabei. Und als ich da abgeflogen bin und in die Klinik kam und wie ein doppelter Rückenwirbelbruch und also da haben die da angefangen, an mir da rumzumachen und zu gipsen und hin und wieder. Und ich war aber telefonisch mit dem Eddie Rodenfelder in Kontakt und der hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich meine, ich hatte auch schon Geld verdient. Ich habe ja Geld bekommen für den Rennsport und hatte ja auch schon mit der Gastronomie angefangen. Und der Eddie hat erreicht, dass ich so schnell wie möglich nach Deutschland transportiert wurde, in die Uniklinik nach Heidelberg zu Professor Koda. Da hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Er hat gesagt, die Lähmung ist zwar, die Gefahr ist vorbei, aber sie wären ein Leben lang ein Krüppel, wenn sie dort weitergeblieben wären. Die haben mich völlig falsch eingegipst. Ja, und ja, das war eine erste Erfahrung und was ich noch sagen wollte, ich habe meinen ersten Betrieb am 12. März 1968 eröffnet, natürlich mit entsprechenden Schulden und am 24. März war der Unfall in Monza, 12 Tage später bin ich da abgeflogen, ja, das ist auch noch eine witzige Geschichte und meine Frau hat dann zusammen mit Personal den Laden geführt und als ich wieder fit war, war so viel Geld in der Kasse, dass ich gleich den zweiten, den dritten Laden gemacht habe, so dass ich eigentlich nie zum Wirt wurde. Ich war immer der Unternehmer, Gott sei Dank. Ja. Um jetzt aber zurückzukommen, ich bin dann in Heidelberg von Professor Kodda, der wurde dann nochmal, es war ganz, war ein ziemlich großer Aufwand. Ich wurde wie so ein Schweinchen in die Waagrechte gebracht, mit an Füßen und Händen angebunden, hat man dann so lange mein Kreuz durchgedrückt, bis die Wirbel aufgegangen sind. Und dann hat er mich gegipst. Ne? Und dadurch musste ich lange im Gips bleiben. Und der Gips wurde auch immer nach so 2 Monaten wieder erneuert, weil die Muskulatur verkümmert ist. Und als der letzte Gips wegkam, dann war keine Muskulatur mehr da. Und die Wirbelsäule stand wie so ein Bäumchen im Wind. Und ich bin ständig umgefallen und ohnmächtig geworden. Und haben sie mich wieder in die Klinik gebracht. Und damals war ich dann bei Professor Komarell und Professor Schädler. Das waren die Gastroenterologen-Koryphäen europaweit in der Uniklinik. Die haben mich dann behandelt und haben diagnostiziert, Morbus Crohn, unheilbar. Lieber Herr Schüler, Azulfedin forte, Cortison und. Ständig nehmen. Sie können alt werden, aber Stress, keine Arbeit mehr, nichts mehr. Ich wurde also quasi nach Haus geschickt, ausgesteuert als Frührentner, als Invalide, als unheilbar Kranker. So, und dann habe ich gedacht, Schüler, das kann es nicht gewesen sein. Da bin ich von Pontius bis Pilatus gelaufen, war bei London bei einem Doktor, war in München bei einem Doktor. Und eines Tages hat mir der Apotheker gesagt, als ich wieder mein Köfferchen gefüllt habe mit dem ganzen Chemiemist, sagt er, er hat einen Kunde gehabt, der hat die gleichen Medikamente gebraucht und der braucht sie nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ketzerhaft, ist er gestorben? Dann sagt er, nee, der hat einen richtigen Arzt gefunden. Und jetzt kommt diese unglaubliche Story. Der Apotheker hat den Mann ausfindig gemacht, ich habe mit ihm telefoniert und da sagt sie mir, Dr. Weiß in Mannheim. Habe ich gesagt, ich bin Mannheimer, ich fliege nach London, bin in München, keiner kann mir helfen. In Mannheim soll einer sitzen, der mir helfen kann. Ich habe mit dem Dr. Weiß telefoniert und sagte, ah, Schüler, sind Sie nicht der Rennfahrer? Sie haben mit meinem Sohn im Sandkasten gespielt und dann kommen Sie halt mal vorbei. Ich bin da vorbei, es war ein längerer Prozess, die Röntgenaufnahmen die von Heidelberg und die Neuen und dann hat er mit meiner Mutter gesprochen so, und dann gab es eine Besprechung, die mein Leben verändert hat. Er hat gesagt, lieber Herr Schüler, Ihr Schwachpunkt ist der Darm. Den haben Sie jetzt 30 Jahre lang kaputt gefressen, wortwörtlich. Und jetzt essen Sie mal 2 Jahre das, was ich Ihnen sage, dann sind Sie wieder gesund. Und genau so war's. Also unfassbar. Ja, ich meine, es war nicht einfach. Und ich habe in der Folgezeit auch viele Morbus Crohn-Kranke, das hat mir die Klinik vermittelt, die ein ähnliches Schicksal hatten wie ich, beraten. Da haben es aber nicht alle geschafft, ja, weil es gehört viel Disziplin dazu. Und und so wurde ich, und das ist erstaunlich, ich war danach eigentlich noch fitter, wie ich vorher war. Ja, weil dieser kranke Darm, der sich nie gemeldet hat, ja, das hat der Darm so an sich. Ja, der hat einfach irgendwann wäre ich umgefallen, tot, fertig, aus. Ne? Und das war also, dadurch bin ich natürlich auch so ein bisschen zum Gesundheitsapostel geworden und habe schon vielen Leuten auch helfen können, die ein Problem hatten. Ne?
Ja, heute weiß man ja ganz viel über den Darm und wie wichtig er ist. Also da warst du schon in guten Händen auf jeden Fall damals gewesen. So. Schau mal, ob du damit was anfangen kannst, was da drin ist.
Ja, gut.
Ja.
Ja. Dann habe ich musste, nach meinem Unfall musste ich Wasser lassen. Und da kein Blut kam, hat man mich mit dem Handschuh, haben sie für die Hubschrauberkosten sparen wollen. Weil die hätten mich normalerweise mit dem Hubschrauber, ich habe mich gefragt dann, weil die Verletzung war schwer, warum nicht mit dem Hubschrauber? Ja. Ja gut, nur wenn Blut beim Wasserlassen ist, dann sind die Nieren gequetscht oder irgendwas, dann ist allerhöchster Heiler angesagt. Und so musste ich mit so einem Krankenwagen, wurde ich dann durch Monza und Mailand gefahren.
Unglaublich. Ja, genau, das ist die Geschichte dazu.
So, ja,
wieder rein. Gibt's wieder rein. Ja, so. Ha.
Aufmachen.
Mhm.
Die Nummer 223.
Ja.
Ich weiß nicht, bei meinem größten Erfolg hatte ich die Nummer auf dem Auto 6, auf dem Rennauto, aber 223, kann das sein, dass das mal…
Das war eine Nummer auf deinem…
Alpha.
Genau,
ja, ja.
Da, genau, ja, die ist ja, es. Ja. Ja. So, und da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen.
Wir sind alle in der Gosse, aber einige von uns betrachten die Sterne. Das ist schön, ne? OW, ist das ja. Otto Walkes? Nee, ne?
Nee, Oscar Wilde.
Das ist Oscar Wilde. Ja, ja, schön. Ja. Oscar O'Flaherty, wie genau. Er mit bürgerlichem Namen ja. Hieß. Ich bin ein Riesenfan von, hätte ich eigentlich sehen sollen, ja. Aber ich mag den Otto Walkes natürlich auch. So, ich bin gerade dabei, er hat schon zugesagt, ein Vorwort für mein Buch zu schreiben. Und aber ich wollte noch, ich kannte Oscar Wilde vom Namen her, aber wusste auch nicht, was er nun wirklich gemacht hat. Und unsere Innenarchitektin, ein ehemaliges Model, eine begnadete Persönlichkeit, hat mir mal gesagt, Gerd, wenn ihr wieder eine Diskothek macht, nennt sie Dorian Gray. Dann sage ich, wieso Dorian Gray? Oscar Wilde, der den Roman Dorian Gray geschrieben hat, der hat diesen Dorian Gray, der eben nicht gealtert ist. Ja? Und dieser Exhibitionismus, dieser Show-Off in einer Disco, der passt dann so zu diesem Dorian Gray. Und so kam es, dass wir, dann habe ich das Buch gelesen und wir haben ja dann für die zuerst geladenen Gäste hatten wir 2500 Bücher mit einem Vorwort von uns, haben wir extra drucken lassen. Also so gesehen ist Oscar Wilde dann irgendwann tief in mein Herz eingedrungen und ich finde also seine vielen Sprüche und Bonmots und Weisheiten, die sind, da freue ich mich auch immer, wenn ich einen Spruch davon sehe oder ja, lese. Ja.
Deswegen, so, du darfst die Kiste gerne wieder hier hinstellen. Ich glaube, wir haben alles rausgeholt. Ja, Gerd, du hast in deinem Leben wenig ausgelassen, glaube ich. Fehlt dir noch irgendwas?
Da muss ich nachdenken. Also, ich habe schon gesagt, der größte Erfolg ist, dass meine Frau bei mir geblieben ist. Mhm. Was mir vielleicht jetzt noch fehlt, da freue ich mich natürlich auch, dass ich dich kennengelernt habe, ist, gesund 100 zu werden. Und ansonsten keine besonderen Wünsche mehr. Also, die Gesundheit natürlich für alle meine Freunde, für meine Familie und so weiter.
Ja. Du warst ja mal wirklich ganz, 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 ganz oben. Also ich glaube, viel weiter ging es nicht mehr. Du hast wahrscheinlich jeden gekannt. Warst du irgendwann mal drüber so für dich? Hast du gemerkt, dass du so die Bodenhaftung, behalten?
Also ich glaube, bei allem, was ich erlebt habe, und ich meine, es ist natürlich schon spannend, wenn man in Samedan, das ist der Flughafen in St. Moritz, neben Gunter Sachs steht und auf seinen Jet wartet. Das sind natürlich tolle Momente, aber ich würde sagen, ich bin noch der Mann und mein Bub geblieben, der ich mal war. Also ich glaube auch nicht, dass es Leute von mir behaupten können, dass ich da plötzlich zum Überflieger geworden sei.
Du warst ganz oben, du bist aber auch etwas abgestürzt. Möchtest du darüber erzählen?
Abgestürzt, es geht ja immer nur ums Geld.
Ja, finanziell.
Also ich muss sagen, mir hat es leid getan und es tut mir heute noch leid, dass die Taler nicht mehr so üppig sind wie früher. Da leiden aber in erster Linie, natürlich leidet mein Umfeld, aber ich muss sagen, ich war also selbst in diesen Momenten, wo dann plötzlich mal mein Vermögen weg war, war ich nie am Boden zerstört oder völlig deprimiert und weil, wie heißt es so schön? Und immer wieder geht die Sonne auf.
Ne? Ja, für wahr. Was ist da, woran hast du geglaubt, was ich da nicht bestätigt hat? Hatte das was mit einer Gesundheitstechnologie zu tun? Oder
das habe ich nicht verstanden, was du meinst.
Du hast ja investiert in ein Projekt und das ist nicht geglückt.
Also die Gründe, weshalb ich finanziell abgestürzt bin, die haben in erster Linie damit was zu tun, dass ich den dritten Schritt immer vor dem zweiten gemacht habe. Und dass ich natürlich aufgrund meiner Erfahrung etwas zum Gesundheitsapostel geworden bin, dadurch war ich sensibilisiert, mich mit mehreren Millionen in einer einer alternativen Gesundheitsmethode zu verschulden. Da war ich aber auch, ja, wie soll ich sagen, das war wieder dem Zufall geschuldet. Ich habe damals war ich ja VIP und hatte meinen VIP-Berater der Frankfurter Sparkasse, den ich getroffen habe im falschen Moment, ja, weil meine Tochter war schwanger und hatte irgendetwas im Blut, sie hatte eine Erkältung oder eine Grippe oder irgendwas und sie sollte Antibiotika nehmen. Und das meinte der Arzt, aber es wäre nicht gut, wenn sie Antibiotika nehmen, weil sie schwanger ist. Und dann habe ich mir natürlich meine Sorgen gemacht. Und just in diesem Moment treffe ich einen Freund von mir, der zwei Wissenschaftler bei sich hatte, aus Usbekistan, auf dem größten Solar- oder einem der größten Solarkraftwerke damals, die eine Substanz vermarktet haben, die eben segensreich sich auf das Immunsystem des Menschen einwirken sollte. Oder sie haben auch da Versuche erfolgreich abgeschlossen. Und das war eine Bestrahlung mit einem Material, das wohl ein Abfallprodukt der Raumfahrt, weil die Raumfähren, wenn sie zurück in die Erdatmosphäre sind, die wurden mit einem Material behandelt, das hat das Verglühen verhindert. Und dieses Material wurde auf Lampen aufgetragen und damit wurde der menschliche Körper bestrahlt. Und das hat man gerade versucht zu vermarkten. Und diese zwei Wissenschaftler waren unterwegs, um einen Lizenznehmer für den westeuropäischen Raum zu finden. Und ich habe mir das angehört und aber da ging es noch nicht um Investment, sondern da ging es einfach nur, probier doch mal bei meiner Tochter. Mhm. Und die haben meine Tochter bestrahlt und das Blut war sauber. Und da war ich sensibilisiert, aber auch noch nicht bereit zu investieren. Aber ich habe mich dann bedankt bei den Herren und habe gesagt, und wie weit seid ihr und so weiter und was wollt ihr dafür? Ja, wir wollen also 400.000 D-Mark für die Lizenz und so weiter und alles gut. Habe ich mir auch noch nichts dabei gedacht. Und dann treffe ich zufällig meinen den Herrn Pleuel, den VIP-Berater der Frankfurter Sparkasse, und habe ihm davon erzählt. Herr Schüler, mein Gott, das machen Sie, ne? 400 habe ich gesagt, die habe ich aber auf dem Moment nicht auf dem Konto. Herr Schüler, kommen Sie vorbei, der Klaus Wächter, damals der Vorstandsvorsitzende, wir sprechen darüber. Mhm. Okay, und schon war der Schüler in dem Ding da drin. Mhm. Und da habe ich ein paar Millionen verbrannt. Mit viel Erfolg, aber ohne wissenschaftliche Anerkennung. Und damals hatte ich eine Firma, zwei Firmen zusammen mit dem Professor Sohn, der mittlerweile, damals war er unter Kaufmann, war er Oberarzt hier. Mittlerweile hat er den Zenit erreicht, ist jetzt, glaube ich, auch wieder weg, aber er war der Top-Gynäkologe der Nation. Mit ihm hatte ich zwei Firmen. Wir haben einen Ultraschalltrainer zusammen entwickelt. Da durfte ich dann beim Radiologenkongress in Chicago durfte ich über Vaginalsonographie referieren, als gelernter Autoschlosser. Das war ganz lustig. Also ich hatte zwei Firmen mit dem Christoph Sohn, und der hat an sich dann nochmal eine Blutuntersuchung vorgenommen. Das kostet, glaube ich, mehrere 10.000 Euro. Aber der verfügte schon über so einen Forschungsetat als erfolgreicher Arzt. Und der hat zu mir gesagt, Gerd, die Chancen 50-50. Mhm. Du musst aber mindestens nochmal 5 Millionen in die Hand nehmen. Und dann habe ich es in die Tonne getreten. Ne? Mhm. Und gleichzeitig war auch unser Gastro-Imperium zu schnell zu groß geworden und auch schon ein bisschen im Wanken. Und dann gab es dann irgendwann mal den Crash. Aber was einem nicht umbringt, macht einem nur noch stärker. Ne?
Ja, okay. Das ist sicherlich so. Und so wie du hier sitzt, also es geht dir, glaube ich, ziemlich gut, würde ich mal denken. Da gibt's aber noch was ich unbedingt noch möchte, dass du das erzählst. Du bist einer der wenigen Menschen, die zu Lebzeiten schon ein Museum eröffnet wurde.
Davon weiß ich nichts.
Oh, ich dachte eigentlich, dieses Museum of Modern Electronic Music.
Also,
das hat
das
doch ganz
Momen,
viel.
Das Moment. Also, genau. Witzigerweise machen die beiden Herrschaften, die damals, die mir mein Partner damals vorgeführt hat, so noch mit der Bemerkung, nicht erschrecken, wenn du die siehst,
ja,
weil die halt so von den Klamotten nicht so ins Dorian Gray gepasst haben. Ja. Diese beiden Herrschaften haben das Momem eröffnet.
Ah.
Ja, ja, und da ist auch schon mal über eine Mitwirkung von mir oder auch das Einbringen von Exponaten gesprochen worden, aber so nah bin ich da nicht dran. Nee.
Aber du kommst schon drin vor in diesem Museum, das ist ja schon was Besonderes.
Im weitesten Sinne,
okay,
ja.
Okay. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du schon gerne früher gewusst hättest?
Oh Gott, die Liste ist lang, ja.
Ach, fang doch einfach mal mit vielleicht einer Sache an oder
ja,
zwei.
Ja, nein, ich würde sagen, man muss einfach die Erfahrung machen. Ja, auf der anderen Seite weiß ich nicht, wenn ich früher schon alles gewusst hätte, ob ich mein Leben geändert hätte. Das weiß ich nicht. Weil eigentlich bin ich ein glücklicher Mensch und zufrieden.
Was fährst du jetzt für ein Auto?
Ach so, ich bin ja, das ist einer der Vorteile bei der ganzen Misere, dass mal das ganze Geld weg war. Ich muss noch arbeiten. Das hält aber auch jung. Und im Zuge dieser Arbeit steht mir im Moment ein ID5 zur Verfügung.
Was ist das?
Das ist ein Volkswagen, voll elektrisch, der für einen alten Racer, der auch noch Rennfahrer, der auch noch gerne geschaltet hat, ist das natürlich irgendwo kein Auto mehr, aber es fährt. Und es bringt mich von A nach B, auch recht komfortabel, und ich verschließe mich ja nicht neuen Technologien. Ja, und nebenbei habe ich immer mal wieder einen fahrbaren Untersatz, der sich zu bewegen sich rentiert und auch Freude macht. Und mein Freund Richard, der ja auch gerade hier ist, sorgt dann schon mal dafür, dass ich ab und zu mal wieder hinterm Steuer sitze. Und ich habe hin und wieder mal auch Einladungen, noch irgendwelche Rennfahrzeuge von damals zu bewegen. Und bin ja auch, habe 4-mal an der Mille Miglia teilgenommen. Und mit 300 SL R, also mit 300 SL Mercedes-Benz-Fahrzeugen und einmal sogar mit einem ganz alten. Also ich habe immer mal wieder was Schnelles zu fahren, ne? Also daran mangelt es nicht.
Du hast ja ganz viel erzählt über deine Tamara. Tatsache ist schon, ihr werdet zusammen älter. Wie fühlt sich das für euch an? Sprecht ihr darüber? Ist das ein Thema zwischen euch?
Ja gut, also wir jammern nicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Mhm. Und wir sind beide, klar gibt es Situationen, jeder von uns hat mal ein Tief und so weiter. Die werden natürlich es wird mehr im Alter, klar, dass man sich mal nicht so gut fühlt. Aber toi, 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 mal gleich auf Holz klopfen. Es geht uns soweit noch ganz gut.
Du hast erzählt, dass du immer arbeitest. Das heißt also, du arbeitest auch jetzt?
Also ich habe einen sehr sensiblen Verdauungstrakt. Mhm. Der spielt eine große Rolle in meinem Leben, weil also 2 Tage auf der Yacht mit Zigarre und Champagner, da sagt dann schon mein inneres Schüler, du hast schon die Erfahrung gemacht, dass dir es ging ja nicht immer so gut in deinem Leben. Also pass mal ein bisschen auf deine Gesundheit. Spring jetzt gleich ins Wasser oder flieg wieder nach Hause. Ne? Also ich würde mal sagen, mir tut dieser Müßiggang nicht so gut. Mhm. Ja. Weil wir haben natürlich noch die Kontakte, wir sind noch in Kitzbühel und sind auch noch mit, ja, will nicht sagen unbedingt gekrönten Häuptern, aber auch schon hin und wieder mit prominenten Adligen zusammen. Aber das hat dann immer was mit viel Essen, viel Trinken und das ist nicht so mein Ding. Oder sagen wir nicht mehr so mein Ding. Ne?
Das heißt aber, wenn das nicht dein Ding ist und du immer eine Beschäftigung brauchst, da gibt es wahrscheinlich schon was, an dem du jetzt gerade arbeitest. Und das hast du mir auch mitgebracht. Also nicht mir mitgebracht, sondern du hast es hier für diesen Podcast mitgebracht.
Ja gut.
Richard bringt uns das jetzt gerade, beziehungsweise er bringt es dir. Danke, Richard.
Okay.
Das ist das, woran Gerd gerade jetzt arbeitet. So. Dann also mach's mal auf.
Wenn man so viel gemacht hat,
ja.
Möchte man das irgendwann, hat man irgendwo den Wunsch, es zu dokumentieren. Und wenn man dann auch nicht mehr so viel Geld hat, dann denkt man, vielleicht kannst du damit auch richtig Geld verdienen. Und ich habe ja nun ein riesiges Netzwerk und ob das der, ja, wie soll ich sagen, also hier in nächster Umgebung ist es der Herr Unselt und in der weiteren Umgebung sind es dann ein paar Personen, ob das Tenoyes ist oder meine Frau ist die Patentante von Patti Melcher, denen gehört der Kelder Verlag und natürlich eine ganz liebe Freundin, die Patricia Scholten, die mit einem meiner besten Freunde zusammen ist, dem Uwe Brodbeck, dem ich die 4-malige Teilnahme an der Mille Miglia verdanke. Die Patricia Scholten ist die Inhaberin des Motor Presse Verlags. Also ich hätte genug Möglichkeiten, ein Buch zu schreiben mit Verlag und Verlagsanbindung und so weiter. Und es war mir auch nicht immer so bewusst, ich wollte auch nicht unbedingt so eine Beweihräucherung von meiner Person da zu Papier bringen. Also ich war so ein bisschen unentschlossen und das Buch sollte zu meinem 80. schon kommen. Und ich habe zwischendurch, auch weil ich nicht den richtigen Lithografen hatte, weil ich habe gesagt, wenn es nicht so wird, wie ich mir vorstelle, dann trete ich es in die Tonne, dann mache ich es gar nicht. Aber jetzt sind wir auf der Zielgeraden und jetzt 3 Jahre nach dem 80. Soll es jetzt endlich kommen. Und ich bin eigentlich entschlossen oder ich habe mich entschlossen, dadurch das Buch auf jeden Fall zu machen, weil es auch über eine Zeit berichtet, die 4 Dekaden des vergangenen die 4 letzten Dekaden des vergangenen Millenniums mit den Attributen weiter, schneller, besser, höher, mehr. Die Zeit wird nie mehr kommen und die ist da drin in diesem Werk. Ja, und deswegen bin ich jetzt auch dank vieler Freunde, die mir helfen, auch Herr Richard ist da und bin ich jetzt endlich auf der Zielgeraden und sicher, dass es kommen wird. Ne? Wir rechnen so Ende April, Anfang Mai. Und es wird sicherlich eines der ganz besonderen Bücher, die auf den Markt kommen, weil es gibt kein fertiges Buch zu sehen. Wenn bestellt und bezahlt ist, wird produziert. Es ist nicht ganz billig. Und es ist limitiert, signiert und auf Wunsch personalisiert. Also wenn jemand, ist natürlich Schwerpunkt Dorian Gray, wenn jemand noch seine Tante, die früher im Dorian Gray war, da mit einem Bild drin haben möchte, das geht auch noch. Wir machen auch für die ein oder andere Firma, machen wir so für die guten Kunden, machen wir Branded Editions und so weiter. Also es entwickelt sich. Es wird, glaube ich, eine ganz gute Geschichte und ich hoffe, dass es zum Must-Have des Jahres 2024 wird. Und wie gesagt, es ist nicht jeder in unsere Läden gekommen und es ist auch nicht sicher, dass jeder ein Buch kriegt. Also wir wollen da schon so eine kleine Vorauswahl treffen.
Also das heißt, es gibt eine limitierte Auflage von wie viel?
999.
Und dann ist Schluss.
Dann ist Schluss, ja. Ja, und ich hoffe, ich habe mal einen Ferrari F40 gekauft. An dem habe ich viel Geld verdient, weil es war eine limitierte Edition. Ja, ich hoffe, dass das Buch auch nicht für mich, aber für den, der es hat, dass es dann mal mehr wert wird.
Ja, ich kann einfach nur sagen, also die jetzt zuschauen, nicht nur zuhören, ihr seht, es ist ein schwerer Karton, super stylisch. Und da innen drin befindet sich dann eigentlich eine Biografie von dir. Ist das
ja, gut,
eine Biografie,
das ist so ein bisschen, kann es noch nicht mal mehr aufmachen.
Doch, doch.
Also, das ist das Buch, alles leer natürlich. Ne? Klar,
noch ist es leer. Ja.
Und es hat ein Künstler gemacht, der wollte das Bildnis des Dorian Grays wollte er in diesem, meinem Foto verewigen, indem er die eine Gesichtshälfte von mir, damals war ich noch etwas jünger und habe auch, wie man sieht, besser ausgesehen.
Und, geht gar nicht.
Die eine Seite hat er alt gemacht, weil die meisten werden die Story kennen von Oscar Wilde. Er blieb immer jung und irgendwann kam dann auch mal das Alter durch. Ja. Und das ist das Werk, eine, hoffe ich, nicht letzter Aufschlag in meinem Leben. Es gibt ja noch viel zu tun, aber da freue ich mich ganz besonders drauf. Ne? Ich hoffe, dass die das Werk haben, dass sie auch richtig Freude dran haben, ne, als was Besonderes. Ne?
Du hast gesagt, das ist, du bist auf der Zielgeraden. Wann ist dieses Werk fertig?
Also wir haben jetzt Deadline Ende April.
Mhm. Und wer kann es bestellen?
Ja gut, zunächst mal, ich habe ja die etwas über 30 schönsten Lieblingsplätze meines Lebens. Da steht dann ein Dummy und auch einen kleinen Folder, wo man dann auch sieht, wie man es bestellen kann. Und Ja, man muss halt kräftig googeln, dann stößt man schon irgendwo drauf, ja, dass man zumindest mal fragen kann, ob man eins kriegt.
Lieber Gerd, ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Ich wünsche dir für dieses Projekt ganz, ganz viel Erfolg, dass das nicht lang wird, die 999, aber das ist ja das, was du auch gerne möchtest. Und ich bin gespannt, was danach kommt. Du auch?
Liebe Petra, danke, dass du das so schön gesagt hast. Und du bist ja auch immer für Überraschungen gut. Ich meine, ich muss da wirklich Chapeau, was du machst. Und das spielt mir ja in die Karten. Ich lese doch schon hin und wieder mal ein Werk von dir. Und wir haben ja vielleicht die Idee, was zusammen zu machen.
Ne? Tja, wer weiß, ne? Ja, wer weiß. Ja. Und in diesem Zusammenhang gibt es ja was ganz Besonderes hier in diesem Podcast. Es gibt den Rollentausch. Gerd, hast du irgendeine Frage oder auch zwei an mich, die ich dir vielleicht beantworten könnte?
Ein Rollentausch?
Genau, du bist jetzt derjenige, der fragen darf.
Ach so, ist der Rollentausch.
Genau.
Also ich bin jetzt nicht die Petra Bracht, sondern ich frage die Petra
Bracht. Das ist eine gute Frage, ja.
Also eine Frage, die du mir beantworten könntest. Ja, oh Gott, da fällt mir viel ein. Ich versuche jetzt natürlich was zu finden, was passt, wo auch alle, die zuhören, da ein bisschen Spaß dran haben. Und ich meine, die wichtigste Frage, wie werde ich 100? 100.
In ein Satz dazu.
Ja.
Indem du auf deinen Körper hörst und es macht, was er gerne hätte. Und also ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir alle einen inneren Arzt mit uns rumtragen und der eigentlich immer nur möchte, dass es uns gut geht. Und wenn wir Dinge tun, die uns nicht gut tun, dann meldet sich dieser innere Arzt und er meldet sich mit Krankheiten, mit Befindlichkeitsstörungen oder mit Schmerzen. Und wenn wir da hinhören und die nicht ignorieren und einfach irgendwas einnehmen, um das nicht zu spüren, sondern genau hinhören, was er denn will, dann haben wir super gute Chancen, über 100 zu werden. Also das wissen wir ja schon, diese Altersforschung, die Longevity-Forschung, das ist ja im Moment ganz, ganz oben gerankt bei den ganzen Forschungsuntersuchungen an den Universitäten diesbezüglich. Die sagt ja schon, dass wir schon auch 115, 120 werden können. Aber da müssen wir schon was für tun. Das ist sicher. Aber ich glaube, da bist du auf gutem Wege, oder?
Sicher. Darf ich dich noch was fragen?
Ja, klar.
Wie können wir verhindern, dass in den Medien Dinge permanent verherrlicht werden? Ich meine, klar, die Werbung, das Geschäft, das ist schwierig, aber ich habe gerade wieder im Fokus eine Abhandlung über Zucker gelesen. Ich meine, wir wissen, Zucker ist die Geißel der Menschheit. Und Wer gebietet diesen Dingen irgendwann mal Einhalt?
Es ist eine Steilvorlage für mich, wirklich, weil ich habe ein Buch geschrieben, das kommt am 27. März raus oder ist dann rausgekommen. Und zwar geht es um Zucker, genau um dieses Thema. Blutzucker runter, Gesundheit rauf. Und du möchtest gerne wissen, wie dieses Wissen an die Menschen draußen kommt, indem wir, du und ich und alle, die es verstanden haben, immer wieder dann, wenn sie gefragt werden, im besten Falle darauf antworten können. Weil was Zucker und die ganzen Krankheiten, die danach kommen, tatsächlich mit uns zu tun haben, ist so viel. Ich sage, dass die Zuckerkrankheit und all das, was kommt, zu fast 100% hausgemacht ist. Das heißt also, wir können ganz viel dagegen tun. Wir müssen uns nur erstmal klar machen, dass dem so ist. Und wenn wir dieses Wissen haben, dann kann uns auch niemand mehr verunsichern. Dann wissen wir nämlich genau, wie es geht.
Ja gut, aber ich habe vor langer Zeit, als es mir so schlecht ging, habe ich mal das Buch, ich weiß nicht, ob es mittlerweile in Deutsch gibt, das hieß Sugar Blue. Das war damals ein Standardwerk.
Absolut.
Aber niemand hat daraus gelernt. Und es ist einfach, die Lobbys sind zu mächtig. Und die Kinder werden schon von klein auf, kriegen die schon einen Schaden mit. Zucker ist wirklich Geißel der Menschheit.
Die Dinge brauchen Zeit. Und ich weiß, ich bin ja schon lange unterwegs als Ärztin, über 40 Jahre. Das ist schon lang. Und ich kann einfach nur sagen, ich habe relativ früh ganz viel gesehen, warum auch immer ich das konnte. Aber ich habe ganz viel gesehen, ich habe ganz viel drüber gesprochen und ich habe immer gedacht, meine Güte, warum kapiert das niemand? Ich kann nur sagen, der Unterschied zwischen früher und jetzt ist so gravierend. Es ist so viel Wissen da und es ist auch so viel Wissen, das nach außen getragen wird. Es gibt wirklich eine Chance, dass auch genau dieses Thema, das dich so berührt, dass es endlich jetzt groß ausgebreitet wird und dass die ganzen Menschen davon Kenntnis bekommen. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch tatsächlich im Vorwort stehen, ich wünschte, dass dieses Wissen, und ich habe nur 60 Seiten gebraucht, in diesem Buch das zusammenzuschreiben und der Rest sind einfach super schöne Rezepte, dass dieses Wissen in den Schulen gelehrt wird. Weil wenn Kinder dieses Wissen haben, das ist immer drin, das tragen sie immer mit sich rum. Und wenn sie es für sich selbst nicht tun, spätestens in dem Moment, wo sie Kinder haben, fällt ihnen dieses Wissen wieder ein. Und ich glaube, dann gibt's richtig viel Chance, dass auch ja diese, ich nenne es schon pandemische Erkrankung in irgendeiner Form, ist es nämlich so, dass die einfach nicht mehr das Leben der Menschheit beherrscht.
Also die Menschheit wird von ganz anderen Dingen beherrscht. Wie kann es vorkommen, dass ein Pharmakonzern, Sackler, eine ganze Nation vergiftet? Mit einem Schmerzmittel, das die Lebenszeit verkürzt, wenn man es nimmt, das einfach von den Ärzten in Amerika verschrieben wird, weil es eine Provision gibt. Ja, es passieren Dinge auf der Welt. Gut, ich meine, wenn man aktuell sieht, was gerade los ist, dann macht es manchmal Sinn, sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen und gar nicht so viel daran teilzunehmen. Aber diese einmalige Story der Vergiftung einer ganzen Nation durch einen Pharmakonzern, ja, der jetzt Milliarden zwar gestiftet hat, aber im Nachhinein, das Zeug wird immer noch verschrieben, ja.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schon immer so war. Es gab auf der Welt zu jeder Zeit gab es einfach viel, viel Gutes und auch ganz viel, was überhaupt nicht gut war. Ich denke einfach, dass, oder ich hoffe, und es war ja bisher auch so, dass das Gute immer mehr gewogen hat als das, was nicht so toll war. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir all das gute Wissen haben und wir das leben und wir damit rausgehen, dass es auch weitergehen wird, dass das Gute immer stärker bleibt und das, was nicht so toll ist, wird dann irgendwann auch nicht mehr da sein. Und ich denke auch das, was jetzt gerade so ist, da habe ich auch die Hoffnung, dass das alles besser wird. Also ich bin da schon sehr optimistisch und ich glaube, das sollten wir alle sein, weil dann haben wir eine Chance.
Ja, natürlich. Ich meine, der Optimismus, wobei ich mit meinen spärlichen Kenntnissen weit hinter deinen zurückliege und weiß, dass du noch viel die Sache noch viel enger begleitest und da noch viel mehr Wissen hast. Man muss es einfach positiv sehen, weil es gibt Dinge, die sind nun mal so und die können wir nicht ändern und dann bleiben wir wieder dabei und immer wieder geht die Sonne auf. Und dass sie immer wieder aufgeht, dafür müssen wir halt ein bisschen was tun. Ne?
Ja, und das war ein wunderschönes Schlusswort. Und ich danke dir sehr, sehr, dass du heute da warst, lieber Gerd. Und dass wir schon noch viele Jahre vielleicht miteinander was zu tun haben.
Gerne.
Danke dir.
Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.